Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wieder in unserem tollen monatlichen Format mit Mia gemeinsam.
Hi.
Und zwar wieder zur Femens-Sprechstunde. Und heute haben wir natürlich wieder eine Zielgruppe für euch mit dabei, Fragen gesammelt von euch. Es geht nämlich um Eltern und Finanzen.
Genau.
Und Mia hat Fragen von euch gesammelt und wir gehen die einfach gemeinsam durch. Und ich freue mich auf jeden Fall, weil es sind einige interessante Fragen mit dabei von euch. Wir haben also die häufigst gestelltesten Fragen mitgebracht. Und ich bin gespannt, was ihr alles da zu dem Thema wissen wollt. Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Ja, ein Kind verändert vieles.
Ja.
Man wird vielleicht das erste Mal Eltern, vielleicht aber schon geübt, zweite, dritte, vierte Mal oder so. Aber tatsächlich ist es ja so, bei so aus gegebenem und aktuellen Anlass, dass die Geburtenrate leider immer stärker sinkt in Deutschland. Ja. Kamen ja erst die aktuellen Zahlen raus, dass immer weniger Kinder geboren werden und das schon über Jahre, was natürlich schade ist. Und ich hoffe, dass wir mit der Podcast-Folge euch trotzdem irgendwie auch mit diesem Finanzoutlook einen positiven Outlook aufs Thema Elternschaft geben können. Auch wenn wir jetzt selber keine Eltern sind. Aber genau, wir wollen jetzt nichts irgendwie judgen oder so in diese Richtung, sondern euch einfach ja informieren, euch da Positivität auch mitgeben, dass Dinge möglich sind. Aber natürlich gibt es auch einige Dinge in Sachen Geld einfach zu beachten beim Thema Eltern und Finanzen. Deshalb würde ich sagen, starten wir durch, oder?
Yes, auf jeden Fall. Und zwar fangen wir mit der ersten Frage, auch einer sehr wichtigen Frage. Wie viel Notgroschen brauche ich als Familie wirklich? Also was ist realistisch und was ist auch notwendig?
Es ist eine mega oft gestellte Frage. Ich würde sagen, so kurze Antwort, sagen wir immer 3 bis 6 Netto-Monatsgehälter sollte man auf der hohen Kante haben als Notgroschen. Family eher 6 Netto-Monatsgehälter, je nachdem, wie groß die Familie auch ist, weil es können einfach sehr viele unvorhergesehene Dinge passieren, wie man muss doch irgendwie einen Schulausflug bezahlen, mittlerweile arbeitet man ja mit Tablets in der Schule etc., irgendwas geht kaputt, dann geht gleichzeitig die Spülmaschine kaputt zu Hause oder das Auto oder sowas und dann hat man einfach ein Problem und es ist gut, wenn man da ausreichend Puffer hat. Deshalb die Empfehlung, 6 Netto-Monatsgehälter, wo spare ich so Notgroschen an? Auf ein Tagesgeldkonto. Also auf gar keinen Fall irgendwie investieren dieses Geld. Das macht absolut keinen Sinn, sondern es muss immer für euch tagesaktuell verfügbar sein. Deshalb heißt ja auch Notgroschen.
Genau,
aber das ist die Empfehlung in die Richtung.
Ab wann sollte man denn für die Kinder ansparen und auf welche Art und Weise wäre da das Beste?
Ja, ich verstehe den Gedanken. Man bekommt Kinder und denkt halt irgendwie, hey, ich will Geld ansparen, wenn Führerschein kommt oder wenn 16, 17, 18 wird, das schon so ein bisschen Startkapital hat für Uni etc. Wichtiger Grundsatz vorher. Ich würde immer gucken, dass als Elternteil man gut abgesichert ist, gute Altersvorsorge macht, gut angespart hat selber, sich an erster Stelle setzt. Und wenn dann was übrig bleibt, dann würde ich dieses Geld sparen bzw. investieren, reden wir gleich drüber, für das Kind. Und viele Eltern denken immer jetzt in dem Moment, boah, das klingt so egoistisch. Was redet sie da? Sie hat selber noch keine Kinder. Natürlich, ich will alles für mein Kind machen. Ich verstehe den Gedanken. Ich wäre wahrscheinlich ganz genauso. Aber dieser Gedanke ist zu kurzfristig gedacht. Weil wenn ihr finanziell abhängig seid von euren Kindern in der Rente, dann ist es viel, viel schlimmer, als wenn ihr gut abgesichert seid und die gehen mit 18, 19 mit noch nicht so viel Geld raus und müssen sich das erst selber aufbauen. Das ist bei weitem nicht so schlimm, wie wenn die vielleicht in ihrer Prime sind, selber Familie haben, 30, 34 sind und man selber geht in Richtung Rente, ist von Altersarmut betroffen. Oder wird ein Pflegefall und kann sich nichts mehr leisten selber und ist abhängig von der Familie. Das erzeugt einen viel stärkeren Druck auf das Kind, wenn es selber gerade Familie dann gründet, als wenn ihr einfach abgesichert seid und es sich keine Sorgen machen muss um euch. Das ist das größte Geschenk.
Ja.
Und ich finde, da denken viele Eltern immer ein bisschen zu kurz, insbesondere Mütter. Wenn die zu uns in der Beratung kommen, habe ich auch immer das Gefühl, da muss man echt viel Aufklärungsarbeit leisten, weil die sagen dann als allererstes, ich will für mein Kind was machen. Und dann guckt man sich an, was machen die denn für sich selber? Gar nichts. Also meistens wirklich überhaupt nichts oder so ein Mini-Sparplan oder so und bloß alles fürs Kind. Ja. Ich verstehe den Gedanken und der ist sehr wertvoll und wichtig, aber setzt euch beim Thema Sparen, Investieren, Altersvorsorge immer an erster Stelle und an zweiter Stelle dann das Kind. Und das ist nämlich ein viel, viel nicht egoistischerer Gedanke als andersrum. So, ja. Und dann, wenn man was übrig hat, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich machen kann. Wenn ich jetzt aber langfristig investieren möchte für mein Kind und sage irgendwie so 10 Jahre Geldgeschenke investieren, die man irgendwie bekommt für Geburtstage oder sowas, dann würde ich die in einen ETF-Sparplan packen. Also ich würde mir einen breit gestreuten ETF raussuchen und dann zum Beispiel über ein Junior-Depot gehen. Mhm. Junior-Depot hat den Vorteil, ihr könnt es aufs Kind machen, dann quasi den Steuerfreibetrag nutzen für das Kind, weil jedes Kind hat auch einen eigenen Steuerfreibetrag. Und der Steuerfreibetrag bei Kindern geht meistens über die 1.000 Euro hinaus. Und zwar die Nichtveranlagungsgrenze wird angesetzt. Da könnt ihr so eine NAV-Bescheinigung einfach einreichen beim Finanzamt. Heißt, ihr habt einen größeren Hebel sogar für Kinder. Aber wenn das Kind 18 wird, geht das Depot dann automatisch auf das Kind über. Das heißt, ihr müsst halt mit dem Kind sprechen. Finanzielle Bildung ist wichtig. Nicht, dass das Kind mit 18 halt hingeht und sich das Geld abzieht und sich irgendwas Krasses kauft oder es für irgendwas ausgibt, was vielleicht in dem Moment nicht so schlau ist oder was man nicht vorgesehen hat. Das ist halt das Risiko. Wenn man das nicht möchte, kann man das übers eigene Depot machen und dann irgendwann quasi den Kindern schenken über die Schenkungsfreibeträge. Aber dann hat man natürlich nur seinen eigenen Steuervorteil. Und hier auch ganz wichtig für Mütter, weil wir da einige Zuschriften auch immer bekommen oder krasse Stories auf Instagram. Mir hat mal schon häufiger jemand geschrieben, dass sie kein Junior-Depot hatten fürs Kind, sondern mit dem Mann gemeinsam gespart haben und das Depot zum Beispiel der Mann hatte oder der Partner. Und dann kam es zur Trennung und dann ist einfach der Mann mit diesem Geld verschwunden, weil es halt sein Geld in dem Depot ist, obwohl man es gemeinsam fürs Kind angespart hat. Also dann ist sowohl das eigene Geld weg gewesen, als auch fürs Kind, was ja eigentlich vorgesehen war. Bei einem Junior-Depot ist es nicht der Fall, weil beide Erziehungsberechtigte müssen unterschreiben. Mhm. Und das kann man nicht einfach auflösen, wenn nicht beide unterschreiben und abhauen mit dem Geld. Also das nur als Gedanke nochmal mitgebracht. Natürlich unterstellt man niemandem was Böses. Ja. Aber in der Trennung ist nicht alles immer positiv. Deshalb finde ich dann dahingehend so ein Junior-Depot auch einen ganz guten Schutz fürs Kind. Genau.
Sehr wichtig. Guter Vorschlag.
Ja.
Viele Familien überlegen ja, wo die jetzt sicher investieren können. Und Tagesgeldkonto ist ja eigentlich, wie du schon vorhin gesagt hast, eher für Notgroschen. Was gäbe es denn gute Alternativen, dass man sicher weiß, okay, es lohnt sich hier zu investieren?
Mhm. Also ich finde, hier ist natürlich erstmal wichtig zu überlegen, was ist mein Ziel? Also was will ich damit erreichen? Ist es kurzfristig, mittelfristig oder langfristig? Und dann auch im zweiten Schritt, wie sieht mein Risikoprofil aus als Family? Ja, habe ich irgendwie schon einen ganz guten Notgroschen oder spare ich den gerade auch parallel an und das steht alles so ein bisschen auf wackeligen Beinen? Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist natürlich entscheidend dafür, welche Anlageform ich wähle. Und Tagesgeldkonto, ja. Für Notgroschen, kurzfristige Ansparungen, wenn man zum Beispiel für Urlaub spart etc., würde ich das empfehlen. Alternative wäre zum Beispiel Geldmarkt-ETF dazu. Da muss ich einfach nicht die ganze Zeit so Zinshopping machen und immer gucken, wo kriege ich die besten Zinsen beim Tagesgeld, sondern habe über den Geldmarkt-ETF das abgebildet synthetisch. Mittelfristige Geldanlage, so 3 bis 5 Jahre, wenn ich zum Beispiel auf eine Immobilie Geld ansparen möchte. Festgeldkonto kann eine gute Möglichkeit sein. I-Bonds, also Anleihen-ETFs, kann man sich mal anschauen, finde ich eine gute Möglichkeit. Nicht zu viel Risiko, aber schon ein bisschen mehr, dass ich Renditen erzielen kann. Und langfristig natürlich Aktienmarkt. Aktien-ETFs würde ich empfehlen. Ist ja auch super easy möglich übers Depot. Oder wenn man Möglichkeiten hat, Immobilie, sprechen wir ja, glaube ich, nachher auch kurz mal drüber. Ja. Aber eigentlich ist Aktiendepot ja so das, was man am einfachsten auch machen kann.
Ja,
genau.
Glaube ich auch. Was hältst du denn heute von einem Bausparvertrag? Weil viele nutzen das ja und legen ihrem Kind einen Bausparvertrag an.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schockiert von so einer Frage, weil ich glaube, viele checken nicht, was ein Bausparvertrag eigentlich macht. Vielleicht ganz kurze Erklärung. Ein Bausparvertrag Ich mache einen Bausparvertrag und sichere mir damit Darlehenszinsen. Das heißt, wenn zum Beispiel ich 10 Jahre anspare und diese Sparsumme erreicht sind, zum Beispiel 20.000 Euro, kann ich für Zinssatz X, zum Beispiel 1%, 2%, eine Finanzierung machen, um mir eine Immobilie zu kaufen, also einen Kredit aufnehmen. Und der Guthabenzins, den ich habe auf diese Spareinlage, ist meistens relativ gering, weil es ist ja eine Spareinlage, die kein Risiko hat. Das heißt, ich habe irgendwie eine Verzinsung von maximal 2%. Und dann habe ich vielleicht einen Immobilienkredit auch, wenn wir jetzt auf die Zinsen gucken, weil wir sichern uns ja immer die Zinsen, die es jetzt gibt, sind die ja relativ hoch. Das heißt, ich werde auch bei 2-3% liegen. Und ich finde das ehrlicherweise nicht so schlau für Kinder, weil wenn ich da anspare, mein Kind wird ja mit 18 Jahren nicht direkt was bauen.
Ja.
Oder sich eine Immobilie kaufen. Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Und die Frage ist, wie sind die Zinsen in 18 Jahren? Die werden sich komplett verändern. Vielleicht sind die dann super niedrig. Vielleicht sind die dann aber auch super hoch. Und diese 18 Jahre zum Ansparen oder 10 oder was weiß ich wie viel, kann ich ja viel bessere Renditen erzielen, wenn ich in den Aktienmarkt investiere und habe ja auch die Zeit dafür, als wenn ich halt so einen sehr stabilen Bausparvertrag nutze. Ich will jetzt nicht Bausparverträge irgendwie schlecht reden oder so, aber ich glaube, in der Situation für Kinder finde ich es am bescheuertsten, um ehrlich zu sein, und sehe da gar keinen richtigen Zweck dahinter. Ich kann zum Beispiel verstehen, wo kann ich einen Bausparvertrag verstehen? Wenn ich zum Beispiel ein Haus finanziert habe oder eine Wohnung und dann habe ich Zinssatz X und ich weiß, wenn dieser Kredit abläuft nach 10, 15 Jahren, habe ich noch eine Restschuld und die muss ich ja dann wieder finanzieren. Und wenn ich aber ein bisschen Angst habe und sage, ich weiß nicht, was in so vielen Jahren ist, vielleicht steigen die Zinsen eher tendenziell. Auch bei so einem kurzlaufenden Kredit gibt es ja manchmal von 5 Jahren oder 10 Jahren oder so. Und dann sagt man, okay, dann mache ich einen Bausparvertrag und sichere mir die Zinsen von jetzt, weil jetzt sind sie niedrig und sie steigen tendenziell eher, dann kann das Sinn machen. Okay. Aber in allen anderen Szenarien macht das ehrlicherweise relativ wenig Sinn. Also es gibt wenig Szenarien, wo ein Bausparvertrag wirklich Sinn macht. Und im Kontext der Kinder würde ich sagen, macht sehr wenig Sinn zum Ansparen. Also würde ich nicht machen. Ihr habt auch meistens eine hohe Abschlussgebühr, wenn man einen Bausparvertrag macht. Und ihr wisst ja nicht, was mit den Zinsen passiert. Und der Guthabenzins ist zu gering. Da habe ich Konkurrenzprodukte, die ja viel bessere Renditen abwerfen. Und das ist, glaube ich, im ersten Moment schon besser für ein Kind, weil ich weiß nicht, wenn meine Eltern mir jetzt mit 18 einen Bausparvertrag überreicht hätten, mit irgendwie 20.000 Euro, hätte ich die rausnehmen können, hätten die nicht so viel Rendite damit gemacht. Oder ich hätte halt den Zinssatz nutzen können, wenn er niedrig gewesen wäre. Aber was für eine Immobilie hätte ich mir kaufen können mit 20.000 Euro Startkapital? Ich hätte wahrscheinlich nicht mal eine Finanzierung bei der Bank bekommen ohne Job, um das dann zu machen.
Ja, toll. Aber ja, doch, bin ich ganz deiner Meinung, tatsächlich. Viele Eltern verdienen ja nicht so viel Geld. Also vor allem mit so hohen Ausgaben gibt es da wenig Spielraum. Gibt es da irgendwie einen Tipp oder irgendwas Spezielles, wo die für die Kinder investieren können? Weil ETFs und so kann ja schon hoch sein, also an Geld.
Ja, das ist ein Trugschluss tatsächlich, weil ich kann mit ETFs auch schon mit 1 Euro im Monat starten. Und was ich unbedingt empfehlen würde, das ist ja jetzt natürlich in der Diskussion, wir haben in der Regierung ja über das Altersvorsorgedepot dieses Jahr viel gesprochen. Es liegt jetzt gerade im Kabinett und wird abgestimmt, ob dieses Gesetz durchgesetzt wird, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es durchgesetzt wird. Und ab 2027 habe ich auch die Möglichkeit, eine Frühstartrente zu machen für mein Kind. Das heißt, die ist staatlich gefördert. Ich kriege auf jeden Euro, den ich einbezahle, glaube ich, ich habe jetzt nicht die Zahlen alle parat, da müsst ihr im anderen Blogartikel mal lesen, aber ich meine, es sind 60 Cent, die man on top vom Staat bekommt, dafür, dass man in ETFs für sein Kind schon spart. Und das finde ich einen krassen Hebel, weil man legt selber vielleicht wenig rein, aber der Staat gibt irgendwie nochmal 50-60% obendrauf. Ja. Und dann habe ich da schon wieder viel mehr Spielraum und Kapital für mein Kind, Geld anzulegen. Ich finde es eine richtig coole Sache. Genau, deshalb Frühstartrente würde ich mir dann angucken, wenn sie kommt. Und eben ETF-Sparpläne kann man schon ab 1 Euro im Monat starten.
Aus Sicht jetzt von den Eltern. Wir arbeiten zum Beispiel jetzt im Büro. Lohnt sich dann so eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder kann ich mir das Geld einfach sparen?
Was sagst du denn nach all den Folgen?
Nach all den Folgen weiß ich, Berufsunfähigkeitsversicherung ist eins der wichtigsten, wenn nicht das Wichtigste, was man auf jeden Fall abschließen muss.
Ja, Du hast es ja schon sofort beantwortet. Also ja, ihr wisst es aus allen Folgen. Jetzt diejenigen, die jetzt das erste Mal zuhören, für diejenigen. Also eine Berufsunfähigkeitsversicherung, insbesondere wenn man Familie hat, ist unglaublich wichtig, weil die Familie ist sehr stark abhängig von dem Einkommen. Und wenn man krank wird und dann wirklich auf eine Grundsicherung fällt, ist die Frage, kann meine Familie überhaupt noch so leben, wie sie aktuell lebt? Muss man dann umziehen? Welchen Impact hat das auf die Kinder? Und wie kann ich mir irgendwie das Leben leisten? Mhm. Und dass man denkt, dass einem im Büro nichts passieren kann, ist ein ganz, ganz großer Trugschluss, weil Grund Nummer eins für Berufsunfähigkeit mit 36%, mittlerweile angestiegen auf 37%, sind psychische Erkrankungen. Burnout ganz vorne mit dabei. Das kann jedem passieren, egal ob auf der Baustelle oder vom PC. Das hat ja nichts damit zu tun, ob man eine körperliche Arbeit macht oder nicht. Grund Nummer zwei, Bewegungsapparat, Bandscheibenvorfälle. Dann Grund Nummer drei, Krebs. Auch das oder andere schwere Erkrankheiten. Ob ich auf der Baustelle arbeite oder vom Büro, ich kann Krebs bekommen. Also ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, wenn man von seiner Arbeitskraft abhängig ist. Auch insbesondere, wenn es Familienkonstellationen sind, wo einer mehr arbeitet als der andere, ist es ganz, ganz wichtig, diese Arbeitskraft abzusichern. Weil wenn die wegfällt, hat die Familie ja per se einfach ein existenzielles Problem und das will man nicht. Und dann sichert man sich lieber ab, investiert da das Geld und kann ruhig schlafen, als wenn ich mir permanent Gedanken mache, weil man macht sich eh schon viele Sorgen, glaube ich, als Eltern. Zumindest kriege ich das mit von Freunden und Co. Man macht sich so viele Sorgen über Gesundheit, über wie es dem Kind geht, wie es ihm psychisch geht, wie er da ankommt und dann kommt. Wenn dann noch die Sorge on top kommt, was ist eigentlich, wenn ich krank bin, dann, glaube ich, zerfressen einen die Sorgen. Und das kann man halt sich easy erkaufen, dass man da so sorgloser ist mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Genau.
Glaube ich auch. Und wie sieht es mit der Haftpflichtversicherung?
Ja, ganz wichtig.
Vor allem mit Kindern, oder?
Ja, also private Haftpflichtversicherung ist wichtigste Versicherung. Auch noch vor BU. Ja. Leute, die ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn ihr irgendjemandem Schaden zufügt, dann haftet ihr in Millionenhöhe vielleicht. Und das kann auch ausarten. Ja. Also einfach mal ein Beispiel. Ihr geht aus Versehen bei Rot über die Ampel, habt es nicht gesehen, seid am Handy und verursacht einen riesigen Unfall, wo vielleicht auch Leute ums Leben kommen. Dann haftet ihr und es sind Millionenbeträge, können das wirklich sein. Und wenn ihr keine Privathaftpflicht habt, dann haftet ihr auch mit eurem zukünftigen Vermögen, auch wenn ihr jetzt noch keins habt, sag ich mal.
Ja.
Deshalb Privathaftpflichtversicherung ganz wichtig und mit Kindern auch super wichtig. Einfach Familienversicherungen dann machen. Und worauf ich auch achten würde, was viele nicht machen, dass in einer privaten Haftpflichtversicherung auch deliktunfähige Kinder mit drin sind. Also Kinder sind rechtlich erst deliktfähig ab dem 7. Lebensjahr. Also können die Verbrechen begehen oder dafür, sag ich mal, als Ursache gelten. Wenn die jetzt zum Beispiel unter 2 Jahre sind, spielen irgendwie bei Freunden und dann machen sie eine riesige Lampe oder die Küche kaputt, dann kann es auch Streit geben, weil sowas ist auch super teuer und die private Haftpflicht leistet dann nicht. Man selber hat vielleicht nicht das Geld, jetzt 10.000 Euro zu bezahlen für irgendwas und dann leidet so eine Freundschaft oder so darunter oder Verwandtschaft. Und wenn man aber einfach deliktunfähige Kinder mitversichert, dann leisten die da auch die Privathaftpflicht. Dann hat man da einfach auch Sorglosigkeit, kein Problem und weiß, okay, selbst wenn mein Kind mit unter 7 Jahren irgendwas kaputt macht, zerstößt, den Fernseher schrottet oder was weiß ich, bei irgendwem anders, dann ist es mit abgesichert. Und das kostet nicht viel mehr. Also Privathaftpflicht, gute Privathaftpflicht in der Familienversicherung, 80, 90 Euro im Jahr, das muss drin sein.
Ja, glaube ich auch. Und wir hatten ja jetzt vorhin von der Berufsunfähigkeitsversicherung. Damit sichere ich mich ja als Elternteil ab. Wie kann ich jetzt speziell mein Kind absichern, falls mir was passieren würde als Elternteil?
Als Elternteil?
Genau.
Du meinst jetzt zum Beispiel schlimme Ereignisse, dass man verstirbt, dass beide Partner versterben oder so. Ja, also es gibt verschiedene Wege. Was würde ich empfehlen? Wir haben Privathaftpflicht, wir haben die BU. Jetzt natürlich der krasse Fall, man verstirbt irgendwie, dann ist natürlich eine Risikolebensversicherung auch wichtig. Damit hinterlässt man den Kindern ein gewisses Kapital, vielleicht für Beerdigung etc., dass sie vielleicht auch weiterleben können in dem Haus oder zu Hause, wo sie sind. dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch Betreuungsvollmachten und sowas an sowas denkt, also diese rechtlichen Themen, dass man unterschreibt, wer wäre mein Betreuer oder ja. wem würde ich quasi mein Kind anvertrauen, wenn beide nicht mehr da sind, weil sonst kann es sein, dass da ein externer Betreuer gestellt wird, will man vielleicht nicht. Ja. Und dann redet man, weiß ich nicht, mit Großeltern, mit seinen eigenen Eltern, mit Freunden oder so und sagt, ich würde dich hier eintragen, im worst case. Und dann weiß man, dass die Kinder da irgendwie von der Person betreut werden und rechtlich bevormundet werden und nicht von irgendwem anders. Das würde ich auf jeden Fall machen. Das ist jetzt natürlich außerhalb unseres Spektrums. Ich kann jetzt keine Tipps geben, aber es gibt viele Vorlagen im Internet, die man sich downloaden kann oder zum Rechtsanwalt geht, sich das mal anschaut. Aber das wäre auf jeden Fall was, was ich mir angucken würde und eben die Risikolebensversicherung mit dem Partner gemeinsam auch auf Gegenseitigkeit idealerweise, weil wenn dann ein Partner verstirbt, ist immer die ganze Familie abgesichert, bei beiden in die Familie im Gesamten und dann halt auch ein bisschen gucken und koppeln an so Sachen wie einen laufenden Immobilienkredit, dass halt die Kinder nicht Schulden direkt erben und nicht wissen, okay, was mache ich jetzt? Müssen wir das verkaufen? Und dann, das ist ja eine gewaltige Belastung zusätzlich zu dem anderen für die Kinder. Und das macht es halt einem ein bisschen einfacher. Genau, das wären so die Sachen, die ich empfehlen würde als wichtigste Anker.
Okay, ja, ich glaube, da gibt es auch nichts Richtiges und auch nichts Falsches mäßig.
Wie meinst du?
Also kein richtiger Weg. Um sowas zu lösen. Ich glaube, das ist halt.
Du kannst den Leuten nicht sagen, natürlich nicht sagen, irgendwie, die Oma ist der beste Vormund.
Ja, genau.
Du kannst halt nur sagen, okay, es ist wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Ja.
Viele Eltern träumen ja von einem eigenen Haus. Mhm. Aber ist es wirklich in der heutigen Zeit eine gute Investition oder sollten wir lieber das Geld woanders investieren?
Ja, das ist gar keine einfache Frage. Ja. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage zu beantworten. Ich glaube, es gibt halt einmal diese emotionale Komponente und einmal diese finanzielle Komponente. Und vielleicht so die emotionale Komponente kann ich natürlich nicht beantworten. Wenn einem das super wichtig ist, ein Eigenheim zu haben, ein Haus wirklich zu haben, ein freistehendes Haus, einen Garten, weil man es sich so sein Leben vorstellt und möchte, dann go for it. Dafür ist ja das Leben da. Wenn es eine wichtige emotionale Komponente ist, dann kriegt man das schon irgendwie hin. Wenn es finanziell schwieriger ist und man das nur machen möchte, weil man denkt, die Kinder haben dann ein schöneres Leben, mehr Platz etc., dann würde ich mir schon große Gedanken machen, weil wenn ich natürlich ein Haus kaufe, binde ich sehr viel Kapital in einer einzelnen Anlage. Diese Anlage braucht Pflege. Mhm. Ich muss vielleicht viel Geld investieren für Renovierungen etc., Reparaturen, alles Mögliche, was damit halt einhergeht. Und ich muss mir auch Gedanken machen, ob ich da drin dann wirklich wohnen möchte langfristig oder ob es nicht zu groß ist irgendwann, wenn die Kinder ausziehen, was oft der Fall ist.
Ja.
Und ich muss mir auch Gedanken machen, wenn ich so ein Haus, so ein riesiges Haus halt kaufe, zum Beispiel irgendwo in der Pampa, kriege ich das auch schwierig wieder verkauft. Ja. Weil du findest erstmal wieder einen Käufer, der vielleicht genauso viel Geld bezahlt, vielleicht verliert es auch an Wert, weil sich diese Region nicht entwickelt hat oder so. Dann wiederum, wenn man sich in der Stadt ein Haus kauft, ist es ja mittlerweile unbezahlbar, also schwierig möglich. Deshalb, also finanziell gesehen, würde ich mir schon viele Gedanken drüber machen, ob sich's wirklich lohnt. Weil in den meisten Fällen, wenn man rechnet, was halt die Rendite angeht, lohnt sich's wahrscheinlich eher nicht.
Ja.
Dann lohnt sich's wahrscheinlich eher zu mieten. Und man ist flexibler. Was ich da vielleicht auch so als Erfahrungen oder Anekdoten mitgeben kann, oftmals ist es ja so, man braucht so ein Haus für eine begrenzte Zeit. Wenn die Kinder zum Beispiel etwas älter sind, so ab im Schulalter und dann 10 Jahre, bis sie aus dem Haus sind oder so. Und dann lohnt sich es oftmals in dieser Periode vielleicht einfach, sich ein Haus zu mieten und halt dafür mehr auszugeben und dann eine Eigentumswohnung zu kaufen, wo man vielleicht noch ein Gästezimmer hat, wo die Kinder dann kommen können und dann wieder umzuziehen, wenn man sich schmälert und was zu haben als Eigentum fürs Alter, was sich auch rentiert, was man wieder gut verkauft bekommt, was man aber auch gut vermietet bekommt. Eine 2-3-Zimmer-Wohnung bekommt man immer gut vermietet. Ja. Ein Haus schwieriger zu vermieten und kann sich so ein bisschen Flexibilität schaffen und hat trotzdem was Eigenes, aber halt in Etappen gearbeitet. Und was auch spannend ist, In München, wo wir gewohnt haben, hat über uns ein Paar gewohnt. Das waren Anwälte. Die hatten, ich würde sagen, dass sie natürlich gut verdient haben, aber in München sind die Preise halt mega hoch für ein Haus. Und die haben halt gesagt, ja, wir haben diese Vier-Zimmer-Wohnung und sie wollen halt das Haus wegen Garten, wegen Outdoor und haben sich dann Gedanken gemacht, okay, wie könnten wir uns das sonst ermöglichen? Und haben einfach in Österreich, also das ist relativ nah an München gewesen, nicht ein Haus, sondern so eine Wohnung gemietet mit einem riesigen Garten auf dem Land und sind immer am Wochenende dahin gefahren und hatten quasi zwei Mietwohnungen, statt es in ein Haus zu investieren, wo man jahrelang irgendwie abbezahlt, was aber nur für eine gewisse Zeit relevant ist für die Kinder. Ja. Weil wenn die wieder älter sind, dann spielen die nicht im Garten. Da brauchen die wahrscheinlich keinen XXXL-Garten, sondern machen andere Sachen. Das heißt, ich würde da vielleicht einfach mitgeben, kreativer zu denken, sich Gedanken zu machen, weil rein finanziell lohnt sich's vielleicht, oftmals aber eher nicht. Es ist schwierig, aber es ist trotzdem kein Grund, dass man sich das vielleicht nicht gönnen kann oder leisten kann oder eine andere Lösung dafür findet. Ja. Weil es ist immer so gesellschaftlich, finde ich, so vorgeschrieben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei meinen Eltern ist halt so ein sicherer Job, ein tolles Haus, it's the dream.
Ja, ja, voll. Und ich dann am besten alles abbezahlt schon, bevor man in die Rente geht.
Genau, aber ich denke mir so, es gibt auch viele andere Optionen, sich das zu ermöglichen und ein Haus zu mieten, ist auch nicht schlimm. Und dann dafür eine Eigentumswohnung zu haben, die man locker abbezahlt hat und trotzdem noch reisen kann, weil einem das auch wichtig ist und da nicht alles Kapital irgendwie gebunden hat, kann genauso eine Möglichkeit sein. Finde ich auf jeden Fall spannend. Ja. Und vielleicht auch hier, ich fände es sehr, sehr spannend, wenn jemand von euch sowas macht oder ja, so um die Ecke solche Dinge macht. Wenn jemand Lust hat, meldet euch sehr, sehr gerne. Dann können wir ein Interview gemeinsam machen, weil ich glaube, es inspiriert viele Leute, einfach auch mal so Alternativkonzepte zu kennen, wie man so ein Leben gestalten kann, ohne sich immer was kaufen zu müssen. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr, was wir gar nicht kennen.
Ja. Glaube ich auch.
Ja, und vielleicht auch an der Stelle. Ich weiß, dass wir haben relativ wenig Fragen bekommen zu Patchwork-Konstellationen. Also wie regle ich meine Finanzen in einer Patchwork-Konstellation? Mhm. Das ist ja auch schwierig. Also es sind zum Beispiel zwei Kinder von der Frau da, von früherer Ehe oder so und zwei Kinder vom Mann und dann lebt man gemeinsam. Wie teilt man Urlaube auf? Wie teilt man Kosten auf? Ja. Weil es sind ja Kinder von unterschiedlichen Eltern sozusagen. Ja. Und mir hat jemand geschrieben, ob wir mehr dazu machen könnten. Würde ich total gerne. Ja. Ich fände es super, super spannend. Ich habe leider niemanden aktuell in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der so eine Konstellation hat. Aber wenn jemand von euch Lust hat, dann ein Interview auch mal zu machen, persönlich zu berichten. Wir müssen nicht alle Vor- und Nachnamen oder sowas teilen, wenn jemand irgendwie Angst hat aus Anonymitätsgründen oder so. Aber ich glaube, es wird viele inspirieren.
Voll, glaube ich auch,
Dazu hatten wir, glaube ich, gar keine Fragen eingesendet bekommen.
Gar nichts. Leider.
Ja, es gibt da auch jetzt nicht so viele Empfehlungen oder so, die man hart hier teilen könnte. Ich glaube, es ist eher Erfahrungswerte, Erfahrungsschatz. Ja. Aber ich kann sagen, Patchwork ist nochmal natürlich eine kompliziertere finanzielle Situation auch, die man zu regeln hat und gar nicht so einfach ist. Auch so mit Themen wie Urlaub und so. Wer zahlt wann was? Es kann auch ganz schön teuer werden.
Ja, glaube ich auch,
Hast du denn noch weitere Fragen dabei?
Leider nicht, nee.
Na, sehr gut. Dann haben wir aber auf jeden Fall, glaube ich, einige Fragen beantwortet für die Podcast-Folge. Ich hoffe auf jeden Fall, sie hat euch geholfen, euch nochmal inspiriert, die ein oder andere Sache anzuschauen, anzugehen beim Thema Finanzen und Eltern. Denkt dran, spart erstmal für euch selber. Ja. Setzt euch an Prio 1, nicht weil ihr egoistisch seid, sondern ganz im Gegenteil. Das ist was sehr, sehr Altruistisches, was ihr da machen könnt und was dem Kind gut tut, wenn ihr euch um euch selber kümmert. Und ja, meldet euch super gerne, wenn ihr diese Patchwork-Konstellation habt oder diese besondere Wohnsituation oder so. Ich glaube, es wäre super inspirierend, dazu Folgen zu machen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann
lasst einen Daumen hoch.
Yes. Und 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify. Wir freuen uns da natürlich immer sehr drüber und es motiviert uns, jede Woche neuen, frischen Content für euch zu erstellen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Woche. Ciao.